Hallo.
Das ist die Verzögerung, die natürliche. Da sind wir schon beim Thema. Willkommen zu Fran.
Einer neuen Folge mit Freya, Andrea und Gast.
Freya und Andrea und Gast. Heute ist das Sandra Rehle und wir sprechen. Worüber sprechen wir, Freya?
Also, genau, wir haben die liebe Sandra zu uns in unseren Podcast geholt, weil, wie ihr ja wisst, Andrea und ich treiben uns ja schon seit einer Weile mit der Frage rum, wie Bücher, englischer Markt, Übersetzung, das Ganze drumherum. Und das ganz Tolle ist, dass wir eine tolle Autorenkollegin aus Hamburg haben, nämlich die liebe Sandra, die sich mit dem Thema schon mal befasst hat. Und sie hat nämlich ihr erstes Buch, ne, das erste, Winterzauber auf Gracewood Hall, das Andrea und ich beide gelesen haben, das hat sie übersetzen lassen auf Englisch und darüber wollen wir heute mit ihr quatschen.
Warum haben wir es eigentlich nicht auf Englisch gelesen?
Das habe ich mich in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, auch echt gefragt. Ich so, hä?
Okay, lassen wir diesen Fauxpas beiseite und steigen wir in die Folge ein. Yay. Wenn ihr davon keine Folgen verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Völlig zusammenhangslos schon wieder, aber ihr kennt uns, wir sind ein bisschen verplant. Freya, das letzte Mal haben wir uns vor 3 Wochen gesprochen, zusammen mit Dani. Interessanterweise ging das Video heute Morgen online. Also heute, was ist denn heute? Der 9. Am 9. Februar. Mhm. Was hast du seither getrieben? Hast du Emma Anders 2 geschrieben?
Ja, ich habe ein ganzes Buch innerhalb von 3 Wochen geschrieben. Nein, aber ich habe ganz, ganz fleißig weiter an dem Buch geschrieben und mega aufregend. Ich habe schon mal einen ersten Coverentwurf in Auftrag gegeben mit meinem Coverdesigner und aus diesem Grund gibt es seit gestern Nacht, glaube ich, Emma Anders 2 zur Vorbestellung. Das habe ich nämlich veranlasst.
Schon dass mit man Cover?
Schon mit Cover.
Weil das blenden wir dann mal hier ein. An dieser Stelle.
Ja, übrigens, das ist tatsächlich erstmal nur ein Entwurf, ne? Also die finale Version kommt noch. Aber genau, das steht im Moment bei Amazon, dass das Buch am 31. Dezember erscheint, also ist noch ein bisschen hin. Das habe ich erstmal nur so gemacht, damit ich das Buch schon mal zur Vorbestellung geben kann. Wenn das genaue Veröffentlichungsdatum feststeht, dann werde ich das anpassen und es wird nicht der 31.12. sein, sondern deutlich davor. Insofern, genau, das habe ich im Wesentlichen getrieben. Also, genau, Cover in Auftrag gegeben. Oh, und ich habe mich entschieden, auch mega aufregend, meine Atlantis-Saga bekommt auch ein neues Outfit.
Oh ja, da habe ich schon mich die Entwürfe gesehen.
Ja, da habe ich mich mit einer Cover-Designerin kurz geschlossen auf Instagram und mich ganz kurz entschlossen, ein Premade-Cover von ihr zu kaufen. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass das angepasst wird auf die Atlantis-Saga und die Bücher bekommen ein neues Kleid sozusagen. Und sie freuen sich ganz doll auf
ihr neues
Outfit.
Ein wunderschönes, großartiges Kleid, was dem Inhalt der Bücher noch mehr gerecht wird als die alten Cover.
Ja, total geil. Also ich freue mich total drauf.
Ja, ich bin auch mega gespannt dazu darauf.
Ja.
Darf genau, ich sagen, dass ich das auch neugierig bin?
Ich schicke dir das gleich mal zu.
Alles klar.
Das war jetzt gemein. Warum? Vielleicht können wir eine ganz kleine Ecke fürs Farbschema.
Ja, genau. Ich kann dir vielleicht so ein Cover-Reveal. Okay. Vielleicht so ein Ding mache ich noch. Und dann können wir das einblenden. Ja. Genau. Und du, liebe Andrea, während ich mich mit Buchcovern beschäftigt habe, was hast du so gemacht?
Ich auch. Ich habe auch mich mit Buchcovern beschäftigt und habe endlich für meinen nächsten Thriller, der rauskommt, das Cover fertiggestellt. Das Ding war, das Cover habe ich schon vor 1 oder 2 Monaten fast fertig gehabt. Mir hat nur der Untertitel gefehlt. Hm. Weil den Untertitel, den ich gewählt habe, den haben alle meine Leser nicht verstanden.
Ich auch nicht, was? Im Übrigen. Also nur mal so.
Also alle stimmt nicht. Manche haben es verstanden, die... manche haben es verstanden, die so querdenken wie ich. Querdenken, so ein Wort, was man nicht mehr benutzen darf, ne?
Schrägdenken?
Schade. Ich finde es aber voll schade, weil es ist so ein cooles Wort. Ja. Egal, dieses Thema möchte ich garantiert nicht einsteigen. Manche haben es verstanden, nicht viele. Und deswegen habe ich mich entschieden, es zu ändern. Aber ich bin Ewigkeit nicht drauf gekommen, was ich nutzen könnte. Und jetzt rate ich euch den Titel, der da sein würde. Joey, du bist mein. Und das ist ein Thriller.
Ja. Und das Cover ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich habe es ja schon
auch
gesehen.
Hier einblenden. Ich zeige es euch hier dann. Genau. Wir müssen ja gleich mal hier noch eine Markierung machen. Genau. Und dann habe ich... Oh Gott, ey. Ich habe schon wieder... Ich dachte ja eigentlich im Dezember, okay, ich bin jetzt mal durch mit zu viel mir auf den Teller packen und jetzt ist es doch wieder so viel geworden. Jetzt habe ich diese Woche ein Buch ins Lektorat gegeben, endlich mein 70er-Jahre-Buch. Darüber freue ich mich so, so mega. Das liegt seit Juli, habe ich das nicht angefasst gehabt. Und ich dachte, ich muss super viel überarbeiten. Ich dachte, mir fehlt total viel Recherche und sowas alles. Weil da erstens sind es die 70er, ich habe mich zwar viel damit beschäftigt, aber so manche Details haben noch gefehlt. Und dann spielt Fotografie eine große Rolle, womit ich mich sehr gut auskenne. Allerdings ist das analoge Fotografie der 70er-Jahre, inklusive Dunkelkammer und Kram. Und das habe ich leider dann doch nicht gemacht, obwohl ich mir das ganze Zeug mal gekauft hatte. Deswegen war da viel Recherche. Aber und ich dachte, es ist, also ich will nicht zu viel verraten, aber es ist halt sehr intensiv, sagen wir es so, das Buch. Und ich dachte eigentlich, dass es zu intensiv ist. Und dann habe ich es gelesen und fand es einfach nur cool. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe es dann direkt überarbeitet und ins Lektorat gegeben. Und ins Korrektorat ist Joey diese Woche noch gegangen. Und dann habe ich angefangen, mein 80er-Jahre-Buch zu schreiben, was auch das 70er-Jahre-Buch folgen wird. Und dafür...
Ich bin völlig erschöpft vom Zuhören. Nicht, weil du das nicht lebhaft erzählen würdest, sondern weil ich denke, Gott, wie schafft sie das alles?
ja, aber bei dem 80er-Jahre-Buch, das war total cool, da habe ich was gelernt. Also viele Sachen, aber eine ganz besonders. Und zwar bin ich nicht reingekommen ins Schreiben. Und habe dann, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, und habe dann gemerkt, dass mir super viel an Hintergrundwissen fehlt. Das Buch spielt 1984 in Berlin-Marzahn, wo ich aufgewachsen bin, interessanterweise. Und das bedeutet, ich habe da unheimlich viele, also eigentlich müsste ich voll viel wissen, aber ich habe halt in dem Jahr, war ich ein Jahr alt und weiß deswegen eigentlich gar nichts mehr davon. Klar. Und das ganze Wissen hat mir halt im Hintergrund gefehlt. Und dann habe ich alte Nachbarn gefragt, beziehungsweise meine Mama hat das für mich gemacht. Und es war so cool. Die haben so, die wissen, was sie alles noch wissen, was sie noch an Fotos haben und so in diese Zeit einzutauchen. Und jetzt kann ich halt super darüber schreiben, weil ich mich wohl da drin fühle. Und ich habe das erste Mal zuerst alle Rückblenden geschrieben. Und durch dieses Rückblendenschreiben habe ich die Charaktere, also zwei der Charaktere, ganz anders kennengelernt. Und das fand ich super cool. Weil jetzt ist halt so dieses Schreiben Anfang des eigentlichen Plots ist jetzt, ich bin jetzt schon drin in der Story. Das kennt ihr ja bestimmt, dass man erstmal eine Weile braucht, um überhaupt mit den Charakteren so eins zu werden und alles.
Die kennenzulernen
und jetzt ist es halt
welche
so,
Macken sie alle so haben.
Ja, und jetzt, genau, und jetzt habe ich halt meine Protagonistin schon über die Rückblenden kennengelernt und konnte dadurch einfach jetzt diesen Hauptplot, fühle ich mich schon viel mehr zu Hause in dem cool. Buch. Genau. Ja, das sind drei oder vier der Sachen
der letzten drei Wochen. Also. Der zehn, die eigentlich, die sie uns jetzt nicht erzählt, weil sie uns nicht schlecht fühlen lassen will. Drei oder vier der anderen tausend Sachen, die sie auch eigentlich macht.
Ja, ja.
Andrea schläft nämlich nicht.
Ein Vampir.
Doch, Andrea,
Andrea ist ein Vampir.
Andrea schläft. Andrea hat aber eine neue App entdeckt. Allerdings benutze ich die erst seit dieser Woche, deswegen hat die damit nichts zu tun. Die ist Structured. Gibt es leider nur für Mac, also für iPadOS und so. Und das ist eine Kalender-App und das Coole an dieser Kalender-App ist, dass die den Kalender von Kalender und Erinnerungen von Apple mit reinbringt und dass man aber, ich weiß nicht, die funktioniert irgendwie ganz anders als alle anderen Kalender-Apps, die ich bisher hatte und normalerweise arbeite ich halt mit einem Bullet Journal und mich nervt dieses Handschreiben für die einzelnen Wochentage, weil dadurch ist es überhaupt nicht strukturiert für mich. Und jetzt habe ich tatsächlich mal angefangen, wirklich feste Zeitfenster für bestimmte Sachen zu legen. Zum Beispiel heute Morgen habe ich 1500 Wörter geschrieben, dann war ich laufen, jetzt habe ich das hier mit euch und habe dafür halt wirklich einen Zeitplan festgelegt. Und ich habe gemerkt, dass ich einerseits dadurch weniger prokrastiniere und andererseits tatsächlich in der Zeit, die ich mir vornehme, schaffe, was ich schaffen will.
Mega.
Ja.
Ja, genau. Super.
So.
Lass uns zum Thema dieser Sendung.
Genau. Wir haben ja einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich Sandra ja. Rehle, unsere Autorenkollegin. Und ich würde sagen, Sandra, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und sag vielleicht ein paar Sachen zu dir, dass man dich auch, dass die Welt da draußen dich kennenlernen kann.
Das ist immer total ätzend. Geht euch das auch so?
Ja, und ich habe auch,
was soll ich jetzt sagen?
Ja, und ich habe auch gelernt, dass das ganz, ganz schlechte Interviewtechniken sind. Weil das nämlich aussagt, erstens sagt es aus, du weißt nichts über den Gast.
Was nicht stimmt, Freya und ich kennen
uns. Ja!
Ja, und aber zweitens bedeutet das auch, du gibst das Zepter aus der Hand.
Okay.
Mhm. Ah. Okay. Also ich kann aber trotzdem einfach was sagen.
Ja, nein, kannst du. Wir wollen dich aber zu so einem Wort kommen lassen, was nicht gemein.
Nein, schon klar. Ich habe das verstanden, dass diesem Zepter aus der Hand geben, darüber habe ich mal irgendwann einen Artikel oder so gelesen. Da standen auch so ein paar Sachen drin. Und Tatsache mache ich das manchmal bei so Themen, wenn ich merke, der andere schwafelt so und ich habe keine Zeit mehr, dann wrap ich das einfach das ganze Gespräch zusammen und sage so, ja, bevor wir jetzt hier und dann machen wir so und so und so und so und so und dann, ja, tschüss. Aber wir fangen ja jetzt gerade erst an. Also, hallo, hallo, ihr Lieben. Ich heiße Sandra Rehle, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich fange anders an. Seitdem ich klein bin, gehe ich mit mehr Büchern ins Bett als mit Kuscheltieren. Gut, mittlerweile liegen die neben mir, nicht mehr in meinem Bett. Das wäre ein bisschen unbequem. Die Bücher, Kuscheltiere habe ich keine. Also, wenn es Kuscheltiere im Hause Rehle gibt, dann gehören die nicht. sondern den Kindern. Genau. Und ich habe mich seitdem in Ellipsen so um das Thema immer gedreht. Also, Bücher, Geschichten sind so mein absolutes Passion-Thema.
Deine Welt.
Und ich habe. Total. Ja. Und dann ist es natürlich so, irgendwann ist ja die Schule läuft so langsam so dem Ende entgegen und man soll sich beschäftigen mit dem, was man machen will. Und ich wusste da schon, ich will auf jeden Fall mal ein Buch schreiben, aber ich dachte mir, oh Gottes Willen, da kann man ja kein Geld mit verdienen und überhaupt, wer bin ich? Und Imposter, blablabla. Und habe dann Verlagskauffrau gelernt, weil ich dachte, ich will jetzt nicht lernen, wie man Schrauben verkauft. Das finde ich jetzt irgendwie blöd. zum Beispiel.
Kann sehr spannend sein.
Ja, wobei, die Strukturen des Verkaufs sind ja immer dieselben, aber das hat mir damals noch keiner erzählt, dementsprechend,
Aber gibt es auch einen Schraubenkauffrau-Beruf?
Nee, ich glaube, wir machen Industriekauffrau heißt
oder, das. Oder Schraubenenthusiasten, wenn ihr das jetzt hier gerade seht, schreibt das doch in die Kommentare, ob genau. Es sowas gibt und genau. Was, oder was das Besondere an Schrauben ist und warum Schrauben ganz toll sind.
Genau. Genau. Okay. Also Verlagskauffrau also, gelernt, ja. Da geweile in dem Beruf gearbeitet, dann nach Hamburg gezogen.
Schönste Stadt der Welt.
Wieder eine Weile.
Sorry, Andrea.
Ja, wenn wir mal Jahreszeiten hätten, ja? Und nicht nur kalter Regen und lauwarmer Regen, dann
wäre es auch richtig gut. Das ist nämlich das Problem von Hamburg. Ne?
So, das Problem dann Wind. Aber... Egal, man gewöhnt sich so sehr daran, dass wenn man dann mal in ein anderes Bundesland, nicht anderes Kontinent, anderes Bundesland fährt, stellt man plötzlich fest, ach, es gibt noch was anderes. Ja.
Und wenn man dann da ist, vermisst man Hamburg ganz
ja,
toll.
Aber Hamburg findet, ja, ich bin ja kein geborenes Nordlicht, deswegen, also ich glaube nicht, dass ich hier sterben werde.
Wo kommst du her, ursprünglich?
Auch aus Berlin.
Ja, siehst du.
Oh. Okay, ja, ich halte mich dann mal zurück.
Aber ich habe in meinem Leben schon an verschiedenen Orten gewohnt, deswegen ist das, genau. Also nach Berlin zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt zurück wollen. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollten ja eigentlich. Genau, und dann habe ich in dem Beruf eine Weile gearbeitet, dann habe ich Geschichte studiert, ganz logische Konsequenzen. Also wer Geschichten liebt, der studiert Geschichte. Und weil man leider noch ein zweites Fach brauchte damals, habe ich noch Erziehungswissenschaft studiert. Und dann habe ich wieder als Verlagskauffrau gearbeitet, weil Uni war irgendwie schwierig. Da wäre ich gern geblieben. Ich mochte das mit den Studenten, die zu unterrichten, fand ich total cool. Die mochten das auch. Zu schreiben mochte ich da auch schon. Also das konnte ich ja da schon machen. Aber das hat, Uni war halt schwierig. Budget und so. Und dann gab es so eine berufliche Lücke, weil ich so eine Elternvertretung gemacht habe. Und irgendwie gab es nichts. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mein Buch schreiben. Weil sonst mache ich es nie. Ja. Weil ich war da ja schon so 37, 38 und dachte, ja, so viel Zeit ist da jetzt ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht vor, mit 60 zu sterben, aber. Und dann sagte er, ja klar, dann mach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und erst dann hatte ich tatsächlich die Idee, was für ein Buch ich schreibe.
Ach so, das heißt, du hast nicht die ganze Zeit diese Story mit in deinem Kopf gehabt, sondern du hast in dem Moment kam dann die Story, als du gesagt hast, ich schreibe jetzt ein Buch.
Mhm. Genau. Und dann ich hab tatsächlich ein Buch, was ich denke, was ich gerne machen würde, das wäre so die Geschichte meines Urgroßvaters aufzuschreiben. Aber da gibt's, das ist noch kein Plot, in keinster Weise. Da sind nur so da eine Familienanekdote und da eine Familienanekdote und da eine Familienanekdote und daraus aber ein ganzes Buch zu schreiben, ist ein bisschen schwierig. Und weil ich ja Geschichte studiert habe und das auch immer allen erzähle, so wie jetzt hier auch, dachte ich mir, okay, ich muss dann schon in die Archive gehen und in die Katasterämter und so weiter. Und dafür war dann mit kleinen Kindern wenig Zeit. Und ich hoffe, dass ich das jetzt in diesem Jahr langsam starten kann. Ach, schön. Dass ich mir da die möglichst viele...
In welche Zeit ist das denn?
1800, schlag mich tot.
Hey! Eine wir sind zu viert. Okay, das heißt, das genau. ist spätes 19. Was Jahrhundert wäre das dann.
Cool. Genau, genau. genau. Der hat nämlich da so ein Unternehmen aufgebaut, ist unglaublich reich geworden, hat in den höchsten Kreisen verkehrt, hat die Araber vom Kaiser bei sich auf seinem Hof stehen gehabt zur Miete und solche Sachen. Araber also mega cool. Kaiser.
Die Pferde,
die Araber. Ja, und dann ist die aber relativ.
Wer ist das?
Nee, Araber sind Pferde.
Ach so. Ja.
Ach so.
Entschuldigung. Ja, natürlich.
Aber, du, ja, aber ist kein Ding. Ich habe das früher als Kind auch nicht gedacht. Also der dachte, als wenn die
ja, ich weiß, so was Araber Pferde sind, aber wenn man das so.
Aber in dem Moment hast du es nicht. Ja, nee. Ja. Also der ist.
Die Araber vom Kaiser.
Noch keine, als
klingt ein bisschen
keine,
rassistisch.
Nein, also zur Klarstellung, wir reden so, von Vierbeinern, Pferde, Tiere.
So. Genau, genau. Und zwar waren die deshalb dort untergebracht, nicht weil der in Berlin selbst keinen Stall hatte, sondern weil du Depeschen, also so Schriftstücke, es gab ja kein Telefon, es gab kein Telegramm, es gab gar nichts von diesen ganzen modernen Kommunikationsmitteln, musstest du ja per Brief, per Eilbote, dementsprechend so ein teures Araberpferd, ist halt einfach, das sind die schnellsten Pferde der Welt, und die wechselst du dann regelmäßig. Und da war so eine Wechselstation quasi.
Ach, krass.
Okay.
Ja.
Logistik genau. von damals, sehr spannend, sehr spannend.
Ja, genau. Und das, aber es sind halt nur so ein paar Anekdoten, die ich weiß, und die werde ich dann jetzt noch hoffentlich mehr rausfinden. Manchmal denke ich auch so, oh Gott, ich glaube, ich warte noch, bis alle tot sind, dann erinnert sich keiner mehr an ja. ganz böse, keiner soll sterben, aber.
Das heißt aber, bevor du sozusagen dich in das Thema gestürzt hast, weil du gewusst hast, dass dafür brauchst du mehr Hintergrundrecherche und mehr Aufwand sozusagen, hast du erstmal dich entschlossen, Gracewood Hall zu schreiben.
Genau, hier ist es. genau, ich
ein cooles Cover übrigens, wer hat das Cover gemacht?
Cassandra Krammer, das erste. Mhm. Genau, ich habe es mit Sophie Kinsella gehalten, die irgendwann mal gesagt hat, sie schreibt einfach die Bücher, die sie selber gerne liest, und dachte, ja, cool, dann die kann ich auch. oder ich probiere es zumindest. Und dann habe ich es geschrieben, und das kennt ihr. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens, weil ich hatte ja überhaupt gar keinen Erwartungsdruck, keinen Ablieferungsdruck, kein gar nichts. Ich saß auf der Couch und habe so gefeiert. Ich habe bei jedem Witz, also ich bin sowieso immer diejenige, die sie wahrscheinlich am meisten lacht an den Stellen.
Cool.
Lach über das, was ich mir vermeintlich selbst ausgedacht habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich von mir ist oder ob es von so oben kommt, aber sitze dann da und denke.
Ja, vor allem das Tolle ist, ne, wenn man sein allererstes Buch schreibt und das und so still auf der Couch sitzt und das macht, ne, man kann diese ganzen völligen Größenwahnsinnigen, also größenwahnsinnig meine ich in dem Sinne überhaupt nicht negativ, sondern man kann sich so richtig schön schon die Hollywood-Verfilmung vorstellen, ne? Und welche Schauspieler man castet und sowas. Und das macht, es in der Tat, man hat die Zeit seines Lebens und denkt sich so, und dann ist man für einen Moment totaler Superstar.
Ja, so genau so. Und es war
das hatte also ich einfach herrlich. Nee.
Nein, also, doch, ich fand es, und das Lustige war, dass als sie dann angefangen haben, mein Mann, meine Tochter und so weiter die Bücher zu lesen, sagten sie auch so, boah, krass, kann man total gut verfilmen. So, und ich dachte, oh ja, aber gut, es hat noch keiner an die Tür geklopft.
Genau, das
gut, ich habe aber auch Netflix kein Exemplar geschickt, also dementsprechend, wir warten mal ab. Genau, aber... Genau,
Verfilmung hat noch nicht geklappt, aber Übersetzung.
Aha. Übersetzung hat geklappt, genau. Ich habe nach eifriger Recherche, weil die Amerikaner und Engländer haben ja andere Cover zum Teil.
Ja.
Aber eben auch nur zum Teil. Also ich habe geguckt, brauche ich ein neues Cover? Weil ihr wisst ja selber, das ist ja auch immer noch, also sind ja immer alles so Kosten dann. Mhm. Und ich habe aber festgestellt, die haben auch so ähnliche Cover, also gerade im Romance-Bereich, in diesem Oldschool-Liebesroman-Romance-Bereich.
Es geht ja so ein bisschen auch, das Cover in die Richtung von diesem einen Film, Liebe braucht keine Ferien, oder? Kann das sein?
Ja, es spielt ja auch in England. Also, ne, Gracewood Hall das, spielt
die,
ja auch in
die Assoziation deswegen, hatte ich auch tatsächlich. Ich liebe den Film im Übrigen.
Ja? Ja, ich auch.
Ja.
Der ist toll.
Mit Kate Winslet.
In meiner Wahrnehmung nur der Kate einzige Winslet Film, wo Jude Law nett ist.
Und trotzdem
kann ich Jude Law nicht leiden.
Cameron Diaz.
Ja. Genau. Und Jude Law und Kate in Winslet. Einer...
Achso, nee, das Cover ist ganz anders. Wie komme ich denn darauf, dass
das... Aber das ist ganz witzig, aber in der Tat, ich habe bei dem Cover auch, in der Tat, weil das ja auch in England spielt, so, ne, in dem verschneiten Surrey und so, ne, dass die Verbindung besteht, in der Tat, ja.
Genau. Und ich habe mich dann einfach entschieden, okay, nee, dann bleibe ich bei dem Cover. Nachdem ich gesehen habe, es gibt durchaus Bücher, die auch so ähnliche Cover haben. Also das passt zueinander, sieht nicht komplett anders aus. Also wenn jetzt zum Beispiel in... Ja, genau. Wenn ich jetzt...
Wobei das ja auch jetzt, was Gutes sein kann.
Ja, weiß ich. Exotisch? Ja, keine Ahnung, ob das... also ich hatte recherchiert, habe festgestellt, okay, es passt. Also wenn jetzt in England, also oder in Amerika jetzt nur, keine Ahnung, grafische Cover gewesen, ich gefunden hätte. Also nur wie jetzt im New Adult-Bereich, wo alles irgendwie so marmoriert und so weiter ist.
Marmoriert.
ich finde es schwierig, wenn die Cover sehr, sehr ähnlich sind, also als aus Leserperspektive.
Ja. Aber ich hatte da mal mit einer Buchhändlerin drüber gesprochen, kann ja mal das Interview dazu verlinken hier. Und sie meinte tatsächlich, dass das total wichtig ist. Weil das gibt ja immer so Phasen, ne? Jetzt hat das Cover, ich weiß nicht, ob es schon wieder vorbei ist, diese Diamantform Golddinger. Ja. Vor ein paar Wochen oder Monaten waren es Wolken und das geht immer so ein bisschen ineinander über. Und sie meinte, das ist total wichtig, dass die alle ähnlich sind, weil die Leute halt genau das in dem Moment wollen. Also es ist halt ein Covertrend und dem folgen alle.
Ja, aber dann dadurch. Verstehe ich total. Also ich verstehe total, ich gehe auch in den Buchladen, gehe auf, suche mir meinen Tisch und gucke da. Mhm. So, und dann habe ich, gut, vielleicht noch ein oder zwei andere Tische, die ich mir angucke und dann bin ich damit aber auch durch. Was dabei ich aber aus meiner Autorinnenperspektive empfinde, ist, es wird so beliebig.
Ja.
Es wird so, der Autor ist so völlig egal.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht, dann also ich habe jetzt nicht so ein Ego, ja, was denke ich, muss jetzt unbedingt als ich wahrgenommen werden. Aber,
ja, aber man will ja den Wiedererkennungswert. Ja. Man will ja halt, dass die Leute dein Cover, dein Buch sehen und denken, ah, das ist von der Autorin, cool.
Ja, und das Ding ist natürlich...
Und dann ist es aber aus Leserperspektive, aus Leserperspektive so, dass wenn du... also nicht nur, weil das Cover hübsch oder ähnlich ist, heißt es ja nicht, dass der Schreibstil gefällt. Also mittlerweile gehe ich tatsächlich nach Autorinnen, ich glaube, ich lese
Autoren. AutorInnen.
Na, ich habe mir überlegt, ob ich auch Autoren lese.
Nicholas Sparks, aber den lange nicht. Und auch andere.
Nee, also ich habe auch schon Autoren gelesen, aber aktuell, glaube ich, sind es mehr.
Egal, das ist ziemlich die Waage, stelle ich gerade fest.
Ja, bei mir auch. Aber weil ich so viele Sachbücher lese, glaube ich, sind es vor allem Männer.
Und deswegen merke ich mir, dann gehe ich halt tatsächlich doch nach AutorInnen.
Aber ich finde, das ist ja generell auch, also insgesamt ja so dieses, ist halt die Frage, wie man an das ganze Thema sozusagen, wie man einen Leser gewinnt, rangeht. Also ganz oft ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man ein Buch bei einem Verlag pitcht oder bei einem Agenten oder sowas, man soll ja immer sagen, dieses Buch ist wie Jojo Moyes, ein ganzes halbes Jahr, irgendwie sowas, ne? Und das ist, weil natürlich die Idee natürlich dahinter ist, dass man einen Leser gewinnt, weil der hat zum Beispiel ein ganzes halbes Jahr ausgelesen und will jetzt wieder so ein Buch lesen und dass man ihn darüber gewinnt. Und das schaffst du natürlich zum Beispiel durch Coverähnlichkeit und sowas. Wenn du aber natürlich Leser gewinnen willst, weil du ein Stück weit auch deine Einzigartigkeit hervorheben willst, dann musst du natürlich ganz anders an das Thema rangehen, ne? Also dann finde ich das in der Tat schwierig, dann auch Cover oder auch Schreibstile und Geschichten oder sowas so in so eine Schublade zu packen. Weil am Ende des Tages, man will ja eine individuelle Geschichte erzählen. Man ist ein eigener individueller Autor. Also deswegen, ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung, die man da macht, ne?
Ja, total.
Ich finde auch, wenn ich ein Buch gelesen habe, was so ist wie ein anderes und dann vielleicht noch ein ähnliches, dann ist bei mir hier oben auch voll.
Ja.
Also dann brauche ich von solchen Geschichten auch erstmal eine ganze Weile nichts. Gut, es gibt natürlich Leute, die wollen immer wieder die gleichen Bad Boy-Geschichten, keine Ahnung, weil mit ihren Typ Mann, auf den sie stehen, von dem sie immer wieder Geschichten lesen wollen. Ist bei mir nicht so. Also das geht mir ziemlich schnell auf den Keks. Ich bin dann sehr schnell gelangweilt, wenn es so ähnlich ist. Und deswegen würde ich nie ein Buch kaufen, weil es ein ähnliches Cover hat wie ein anderes Buch. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen.
Oh nein.
Andreas, kurz.
Okay, aber dann...
Hört ihr mich noch?
Hören dich noch?
Jetzt wieder.
Hört ihr mich?
Aber dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück. Also wann kam denn für dich der Entschluss, dass du sagst, Winterzauber auf Gracewood Hall, das möchte ich jetzt englisch übersetzen und in der Tat auch dem englischen Buchmarkt zugänglich machen?
Das war tatsächlich eine sehr intuitive, also es war so ein Zwischenspiel aus Bauchentscheidung und ich habe gesehen, dass sich das Buch als E-Book auch weltweit verkauft. Also der Deutsch, also mein gut, die Deutschen sind ja überall, das merkt man ja, bevor Corona, als man im Urlaub war, man traf überall Landsleute. Und es gibt ja auch Deutsche, die wohnen woanders. Tatsache, ist das so, auch in Corona-Zeiten wohnen die noch woanders? Und da habe ich gedacht, okay, scheinbar ist es interessant oder wäre das interessant. Dann habe ich tatsächlich über Instagram so ein paar Anfragen bekommen, ob es das nicht auch im Val Gracewood Hall, ich meine, das klang schon so englisch, also mit Absicht, weil es liegt ja nun mal nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien. Und dann dachte ich, okay, ja, warum nicht? Dann habe
Darf ich kurz einhaken? Wie erfolgreich war das Buch auf dem deutschen Markt?
Sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass ich es weitergemacht habe. Wäre es gefloppt, hätte ich mir was anderes, also hätte ich nicht weitergeschrieben.
Cool.
Also, ich meine, ich war davon überzeugt, dass man vom, was war davon überzeugt? Ich bin davon immer noch überzeugt, dass man vom Bücherschreiben leben kann, weil sonst würden es Menschen wie Caroline Link und wie auch immer nicht 20 Jahre machen. Also, ich meine, gut, es gibt, mag Menschen geben, die sich so unglaublich wohl in ihrer Opferrolle fühlen, dass sie da drin bleiben 20 Jahre. Nicht, dass ich jetzt denke, dass Caroline Link eine Opfer ist, meine ich nicht. Aber ich dachte mir, es kann nicht, also es gibt ja Autoren, die schreiben 10, 20 Jahre immer und immer und immer wieder. Und dann dachte ich mir, kann nicht sein, dass das bedeutet, dass die ihr ganzes Leben sich von irgendwem finanzieren lassen.
Aber André, du bist ja auch, das
war nicht in meiner Vorstellung.
Also in der Tat, es geht. Auch als Self-Publisher.
Es geht. Es geht sogar sehr gut. Also man kann auch mehr als davon leben. Ne? Also das hat mir letztens ein Leser geschrieben, auf Reaktion für mein Sachbuch. Meinte er so, ich sollte nicht schreiben, man könnte davon leben, sondern man könnte davon gut leben. Weil dieses, man könnte davon leben, kann halt auch bedeuten, ich kann mir eine Einzimmerwohnung in Berlin-Reinickendorf leisten, wo ich nachts dann 5 Schlösser an der Tür zumache und so weiter und nebenbei noch. Ja. Also, ne? Das heißt ja auch, ich kann davon leben. Ich kann davon in den Supermarkt gehen und mir meine Nudeln, meine Fertigtomatensoße kaufen und ist auch Leben. Und von daher.
Ja. Man kann wobei diese ganze Diskussion finde ich immer sowieso ein bisschen schwierig. Also es ist wenn so eine ganze Branche so ein Mindset hat, gefühlt, da immer dann so gegen
anzuhören. Irgendein Akku war jetzt, glaube ich, leer. Kann das sein?
Nee.
Es war gerade irgend so ein Akkugeräusch.
Genau. Und also wenn das nicht so erfolgreich gewesen wäre und wenn es mir nicht so viel Freude gemacht hätte, hätte ich gedacht, ja gut, dann ich wollte ja immer mal ein Buch schreiben, dann habe ich ein Buch geschrieben und dann mache ich was anderes. Genau, und dann bin ich dabei geblieben und dann hatte ich wegen der Übersetzung, also erstens hatte ich gesehen, es verkauft sich international, also was war das, Singapur, Brasilien, Großbritannien, und dann halt das deutschsprachige Ausland, aber und so ein paar andere Sachen noch weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, das ist schon so ewig her. Und dann hat mich auf Instagram mehrere Leute gefragt. So nach Motto, gibt es doch auf Englisch.
Wann war das so nach der Veröffentlichung?
Ein Jahr danach.
Und wer hat dich gefragt? Vor Corona. Also wie sind die darauf gekommen? Die haben dann dein Buch bei Amazon.com zum Beispiel gefunden und haben dich dann gefragt? Oder wie war das?
Bei Instagram war das so, dass es über andere Autorinnen ging, die auch die zweisprachig unterwegs sind.
Okay.
Die haben das Buch gelesen, rezensiert, dann auf Englisch auch rezensiert.
Cool.
Und mich dann angeschrieben.
Okay.
Ja, das war ziemlich cool. Und weil das so cool war, dachte ich, okay, ich mache das. Also auch wenn jetzt, weil die anderen Autorenkollegen sagten, um Gottes Willen, man übersetzt deutschsprachige Bücher lieber ins Polnische oder Kasachstanische. Ich weiß, ich glaube, die sprechen Russisch, ne? Aber weil der englische Markt so übersättigt ist. Und dann dachte ich.
Der Deutsche nicht, oder was?
Genau. Und dann, und ich dachte, nee, das muss, also wenn mich jetzt schon so von so verschiedenen Stellen das so kommt, ich vertraue dem Universum, wir machen das jetzt. Aber ich brauchte ja einen Übersetzer. Dann habe ich geguckt, was Übersetzer bekommen und ich dachte,
das kann ich nicht nachvollziehen. Das ging Andrea und mir auch so, als wir angefangen haben, uns mal mit dem Thema zu befassen, haben wir so einen Podcast gehört und ich bin, als ich das erste Mal, also als sie dann erzählt haben, was die bezahlt haben für die Übersetzung, ich bin erstmal hin umgekippt. Ich dachte so, ja, okay, das ist ein netter Traum.
Ich glaube, es war für so ein 90.000 Wörterbuch, waren es, glaube ich, so 10.000 bis 15.000 Euro, oder? Ne?
Ja. Genau, und dann hat sich das wieder über Bekannte ergeben, dass ich jemanden hatte, der Muttersprachler war und der das quasi nebenberuflich macht.
Okay.
Und dann muss ich aber dazu sagen, ich schreibe ja Unterhaltungsliteratur und keine Belletristik.
Okay, wo ist der Unterschied?
Genau. Dachte ich auch immer, dass das dasselbe ist, aber bei Belletristik, das sind die, die so, die dann Preise kriegen.
Ich dachte, das ist Literatur.
Und die so Schachtelsätze machen. Ich habe nichts gegen Schachtelsätze. Ich verwende in meinen Fachartikeln auch immer Schachtelsätze. Aber in meiner Unterhaltungsliteratur, dass die Gerda 55 oder 65 liest, verwende ich keine Schachtelsätze. Ich bin ja nicht Herr Kleist. Also ich schreibe die Romane tatsächlich nach dem Motto, mach's nicht so kompliziert. Nicht so wie Jane Austen auch sagte, so viel rechts und links braucht es gar nicht. Beschreib es kurz so. Also ich weiß auch, meine Mutter ist ja die passionierte Thriller-Leserin, die liest ausnahmsweise meine Bücher, aber eigentlich sonst keine. Und sagt, was sie nicht leiden kann, ist, wenn da, also auch beim Thriller, wenn da Beschreibungen sind, die blättert eiskalt vor.
Meine Lektorin hat mir mal von irgendeinem Buch erzählt, jetzt weiß ich gerade den Titel nicht mehr, den kriege ich aber nochmal raus und können wir das vielleicht auch einblenden. Da war ein Satz tatsächlich eine ganze Seite lang. Und sie ist auch in der Tat so im literarischen Bereich unterwegs und sie hat auch echt gesagt, das hat alles gesprengt. Also da war sie richtig abgenervt von.
Das ist dann wie Proust lesen.
Ja, Heinrich Kleist macht es auch. Machte es auch. Und das ist so anstrengend. Und das habe ich eben nicht. Ich schreibe nicht so, wie ich spreche. Also es ist schon noch ein bisschen gefälliger. Aber da ist kein großer Unterschied, weil, wie gesagt, die Zielgruppe das einfach.
Und deswegen lässt sich das auch leichter übersetzen, oder?
Und,
ja, okay.
Genau. Weil du nämlich nicht so, weil es eben nicht so ist, dass du sagen musst, dass du sagst, das kommt aber in der Übersetzung jetzt nicht rüber.
Mhm.
So.
Okay, ich verstehe.
Das Bild, was du malst, oder die Stimmung oder was auch immer, weil es nicht. Also
das ist dann bei mir schwierig. Ich mal gerne Bilder.
Ich arbeite ja auch visuell. Also ich beschreibe ja auch schon, dass das Herrenhaus, klar, habe ich beschrieben und wie die Stimmung so ist. Aber das sind dann halt, keine Ahnung, die goldgelben Sandsteinfliesen ließen die Halle wärmer erscheinen, als sie tatsächlich war. Kann man relativ einfach übersetzen gegenüber. Ich habe lange nichts Literarisches mehr gelesen. Aber es ging so, fehlt mir die Zeit für, weil da musst du dich ja anders konzentrieren.
Okay, deswegen war dann die Übersetzung dann auch für dich in der Tat, weil sie es nochmal bekannter gemacht hat, weil sie nicht ganz so aufwendig war, dann war die tatsächlich dann doch bezahlbar und hat dich nicht einen fünfstelligen Betrag gekostet. Ja.
Ja. Ja, nee, den hätte ich auch gar nicht gehabt.
Mhm.
Also, ich stand ja noch mehr oder minder so am Anfang und ich glaube, ich hatte gerade zwei Bücher veröffentlicht, am dritten habe ich geschrieben. Und habe jetzt noch nicht so ein finanzielles Polster aufgebaut, dass ich sagen kann, hier, yo. So. Und man muss ja, ich finde, das finde ich so ein bisschen schwierig bei diesen ganzen Coaching-Sachen, von wegen, du musst all in gehen. Ich mir denke, ja, wieso soll ich dir jetzt meine ganzen Ersparnisse geben? Also, so, ich bin schon risikofreudig zum Beispiel. Also, nein, ich wage ja gerne was. Aber ich, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also, nein, es hat nicht fünfstellig gekostet, es war bezahlbar.
Magst du verraten, wie viel?
Ein bisschen mehr, als ich für die Lektorin zahle.
Okay. Wow.
Das ist natürlich genau, aber eben weil es jemand war, der das als Zubrot machte.
Und hast du das
und auch nicht immer
in Anführungszeichen macht. Nur übersetzen lassen oder hast du dann auch nochmal einen Lektor, also einen englischsprachigen Lektor oder einen Editor auf den Text gucken lassen?
Nee, ich habe es nur übersetzen lassen.
Auch keine Proofreading gemacht? Also auch kein Korrektorat.
Doch, klar haben wir es gelesen. Also, aber ich habe es Bekannten dann noch gegeben, die viel auf Englisch lesen. Ich lese auf Englisch tatsächlich nicht so sehr viel. Das haben wir schon gemacht, klar. Aber Bekannte halt, ne? Die wollen dafür nichts. Denen gebe ich das, drücke ich das in die Hand und die machen das für mich so. Weil sie ja dann, weil es ja nur Lesen ist, weil es ja nicht Lektorieren ist oder Korrigieren ist und so weiter, wo man richtig sich konzentrieren muss, sondern man muss ja erstmal gucken, wie fühlt sich das an?
Nee, der Grund, warum ich frage, weil zum Beispiel in einem dieser Podcasts, die Andrea und ich dann gehört haben, da war dann unter anderem die Rede davon, und das hat mich auch sehr gewundert, dass wenn man das Buch übersetzt hat, dass man dann nochmal mehrere Lektoratsrunden über den Text gehen lässt. Und in der Tat, ich glaube, die Frage, Andrea, hast du dir ja auch gestellt, aber das Buch ist ja im Deutschen schon mal lektoriert worden. Also zum Beispiel, ob da Logikfehler drin sind, ne? Oder ob, weiß nicht, eine Szenenbeschreibung nicht passt oder ob jemand erst sitzt und dann plötzlich steht oder solche Sachen. Das ist ja alle, hat ja alles schon mal stattgefunden. Und die Übersetzung ist ja tatsächlich dann die sprachliche Umsetzung, das in eine andere Sprache. Also ich frage mich so ein bisschen, in der Tat, also ich habe mich halt gewundert über diese Ansage, nach dem Motto, dass da unbedingt nochmal ein Editor, also ein Lektor,
ja, ich glaub, also halt, Korrekturlesen, klar, das muss ja sein, weil auch natürlich der Übersetzer ja sich vertippen kann oder Zeile verrutscht oder so. Ich habe jetzt letztens bei der Lesung, es ist keinem aufgefallen, da habe ich aus dem neuesten Buch vorgelesen und dann, da geht es um den Friseursalon. Da habe ich geschrieben, tatsächlich, sie beschriftete die Shampoo- und Duschgelflaschen. Und ich dachte so, hä? Friseur? Was habe ich denn da geschrieben?
Friseur mit Dusche.
Ihr duscht auch immer beim Friseur. Jetzt geht's doch zu.
Ne? Doch okay, richtig, Leute, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gerade richtig lange gebraucht, um das zu checken.
Ach so. Ja, das hat ja auch, du bist ja scheinbar in der Gesellschaft, haben ja viele nicht gecheckt.
Scheinbar viele auch nicht gecheckt. Weil ich ja auch nicht, weil ich lese ja mein Buch logischerweise auch ein, zwei Mal.
Du hast es sogar geschrieben, ne?
Ja. Aber scheinbar gehört für mich Shampoo, immer Duschgel.
Ich dachte,
so total unterbewusst. So richtig so aus dem Freier aber, Duschgel. Nein, also, ne?
Weil ich lasse mich auch immer unter der
Oh, das ist aber nicht.
Okay. Oh, das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Wir sollten darüber nachdenken.
Also, der Punkt ist halt, dass ja manche Sachen im Englischen nicht so gut funktionieren wie im Deutschen. Von daher macht es schon Sinn, wenn danach nochmal welche drüber lesen.
Ja, am besten natürlich ein Muttersprachler, wäre natürlich am besten, ne?
Aber ein Lektorat, Lektorat impliziert halt, dass man, wie du schon sagst, entweder nach Logikfehlern guckt oder halt auch guckt, welche Figur authentisch rüberkommt und so. Und wenn dann halt der englische Editor dann sagt, okay, das passt aber so nicht, dann kannst du das Buch nicht ändern, weil dann ist es ja ein anderes Buch als im Deutschen. Also dann ist es ja nicht mehr nur ein übersetztes Buch, sondern ein ganz anderes Buch letztendlich. Deswegen hat mich das auch, also der Freie schon gesagt, hat uns
total interessiert. Wäre ich auch drüber gestutzt. Also was ganz wichtig war, ist, dass wir darüber gesprochen haben, wer spricht britisches Englisch. Also welche Figur muss definitiv britisches Englisch sprechen? Und welche Figur kann amerikanisches Englisch sprechen? Und wer kann so ein bisschen so wursteln? Weil ich meine, in dem Buch kommt ja Liz, ist ja Deutsche. Die darf ja meinetwegen, weil die so Lifestyle-Bloggerin ist, ja irgendwie so in Englisch sprechen. Entweder spricht sie ein richtig gutes amerikanisches Englisch, weil sie viel unterwegs, weil sie viel reist. Oder, und dann gibt es natürlich die ureingesessenen Briten aus der Oberschicht, die müssen richtig gutes britisches Englisch sprechen.
Sorry.
Yes, please. Und dann gibt es da ja auch die Angestellten, die müssen nicht High-Class Englisch sprechen. Die können so ein bisschen, und ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen, bei den Beschreibungen war es mir tatsächlich, bei dem eigentlichen Fließtext war mir das quasi fast egal, ob das mehr ins Britische oder mehr ins Englische geht, habe ich ihr freie Hand gelassen.
Und der Text...
Aber bei den Dialogen haben wir dann, also habe ich gesagt, das muss so sein, weil sonst ist es unglaubwürdig. Also wir wollen
und
ja nicht unglaubwürdig sein.
Der Text hast du den amerikanisch oder englisch schreiben lassen? Also
Ich glaube, der Text ist amerikanisch, weil sie eher amerikanisch, also weil sie amerikanische Muttersprachlerin ist, also sie hat, glaube ich, einen amerikanischen Vater. Und und dann hatte sie sich für die paar Figuren dann das britische Englisch dann denen übergeholfen bei den Dialogen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das amerikanische Englisch die bessere Wahl ist, weil es lesen nicht nur Leute in Amerika oder in Großbritannien auf Englisch, sondern halt in so vielen verschiedenen Ländern.
Ich mag auch amerikanisches Englisch viel lieber.
Das war auch ganz klar
das verstehe ich auch besser. Also, das
wenn sie nicht
mehr
sind,
Nee, ich meine jetzt nicht vom Akustischen her, sondern das da bin ich mehr drin.
Amerikaner sprechen tatsächlich langsamer, auch wenn man das manchmal nicht meint, aber sie sprechen langsamer. Ich finde, die Briten haben auch echt ein krasses Rieseltempo.
Nee, vom Akustischen Aber vom Akustischen verstehe ich tatsächlich die Briten besser, komischerweise. Aber ich, so wenn es ums Lesen und so weiter geht, da, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich so viel amerikanische Literatur, nicht aber Sachbücher und sowas einfach höre und lese, ist mir das. Aber ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was das für ein Unterschied ist, außer dass manche Wörter halt verschieden geschrieben werden.
Der Duktus ist manchmal so ein bisschen anders. Oder die Satzstruktur.
Ja, machen wir uns nichts vor, die Amerikaner sind mehr.
Ja.
Das ja, war der, nur der ein Grund dafür.
Aber der Buchmarkt in Amerika ist genauso groß wie der in Deutschland.
Echt?
Von der Leserschaft her.
Das, ist das jetzt ein gutes Bild für die Deutschen oder ein kritisches für die Amerikaner?
Das ist ein gutes... Naja, die Deutschen sind halt sehr, also ist halt, wir sind halt ein literarisches Land. Ich glaube, also.
Und Sandra, wie bist du dann an das Thema Veröffentlichung rangegangen? Das heißt, du hattest dann irgendwann einen fertigen englischen Text auf dem PC und du hattest ja schon erzählt, bei dem Cover hattest du dich auch entschlossen, das Cover lässt du? Weil du gesagt hast, das passt?
Mhm. Genau, das Cover lasse ich. Hatte dann Cassandra gefragt, ob sie es einfach nur halt dann. Wie wir hatten dann, ich hatte mit der Übersetzerin gesprochen, ob wir es wirklich einfach Winter Magic at Gracewood Hall nennen. Oder ob wir irgendwie, und dann dachte ich, nee, eigentlich ist doch ganz nett, also ich will Winter Magic, man drückt ja eigentlich, also für mich, die ja jetzt keine englischsprachige Muttersprachlerin ist, so ziemlich dasselbe aus wie Winterzauber. Also ich empfinde da jetzt nicht keinen großen Unterschied. Und in dem Sinne,
weil es ja eine Reihe ist. Ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, ich finde das auch. Also
es ist nicht, also ich fand da jetzt,
das ist ja auch halt bei jetzt Disney gibt es ja auch viele Sachen, die so mit Magic, also wo das halt so.
Ja. Das Ding ist, in der Tat, im Englischen gibt es deutlich weniger Begriffe so für Zauber als im Deutschen. Das merkt man dann so an Märchenübersetzungen und sowas. Also das Deutsche bietet da in der Tat zum Beispiel sowas wie Zauber, Magie, Hexenkraft, ne? So, also das ist,
ja. Aber so bestimmte Wörter sind halt Magic, wenig kompatibel, weil sie dann, genau.
Ist doch, genau. Witchcraft, Wizardry, Magic.
Ja. Du hast Harry Potter gelesen.
Genau, und dann war klar, ich mache es über Amazon only, weil bei Tolino machte das jetzt keinen Sinn. Was
soll ja, aber es gibt ja auch solche Sachen aber es gibt ja auch solche Sachen wie Ingramspark auf dem englischen Markt.
Ja, also es läuft jetzt bei Amazon only. Vielleicht mache ich das nochmal, weiß ich nicht. Das war dann irgendwie, ich glaube, es ist 2020 rausgekommen. Da war irgendwie, ich war einfach auch froh, wenn dann Sachen erledigt waren. Also dieses Jahr, also 2021 war noch schlimmer für mich persönlich, privat, aber das wusste ich ja 2020 nicht, dass es noch schlimmer geht. Genau. Und Amazon Only und dann...
Und hast du es als alles Taschenbuch oder nur als E-Book veröffentlicht?
Nein, es gibt es auch als Taschenbuch, aber bei Amazon dann halt. Mhm. Da habe ich es nicht über BOD laufen lassen, sondern bei Amazon. Und das ist auch ein anderes Format. Die Amerikaner und die Briten haben ja ein anderes Format. Da musste ich dann erstmal schauen und überlegen. Das war tatsächlich ein bisschen tricky, dass ich mir überlegen muss, da ist die Kamera, welches Format ich haben will, weil das Buch ist selbst nicht besonders dick.
Welches ist?
Und wenn ich noch ein größeres, die haben ja immer so große, flächige Formate, dann wird es ja noch dünner.
Hast du das deutsche Buch als 12x19? Oder?
Genau.
Okay, dann ist das jetzt hier 127x203, ne?
Kann sein, ich vergesse.
Weil ich habe mein erstes Buch auch Amazon Only gemacht. Ich habe mein erstes Buch auch Amazon Only gemacht. Und dann habe ich halt das Format komplett übernommen. Deswegen sind alle meine Bücher 127x203. Okay. Weil ich einfach immer, weil ich dann wollte, dass die, wenn die jemand alle im Regal stehen hat, dass die dann alle gleich groß sind.
Ja, du hast recht. Es ist genau dieses Format. Richtig.
Das ist
Aber sowas vergesse ich.
Ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger.
Das meine ich eben. Es war so eine echte Recherchearbeit, dass ich wirklich. Und ich kann mir ja Dinge immer nicht so schlecht vorstellen. Also ich stelle mir meine Bücher vor, aber die sind ja wie im Film im Kopf, ja. Das ist ja dann die Schwierigkeit, das dann wieder aufs Papier zu bekommen, weil da steht ja leider nicht der Satz, den ich abtippen müsste. Aber manche Sachen kann ich mir unglaublich schlecht im Kopf vorstellen und dann drucke ich mir Sachen, also dann nehme ich so Papiere und male das auf und dann schneide ich das aus.
Habe ich auch gemacht, weil ich kann das auch überhaupt nicht und ich stand dann immer mit dem Lineal vom Bücherregal und habe diese Bücher ausgemessen und so und dann habe ich mir das Cover nochmal ausgedruckt und so und
ja, genau,
das habe ich auch gemacht. Beim Buchsatz habe ich mir auch immer einzelne Seiten ausgedruckt, um zu gucken, wie es aussieht und so.
Ja, das habe ich auch, genau. Also gerade beim ersten Buch habe ich das auch gemacht. dass ich genau, also dann gucken musste, welche Schriftart, wie groß, wie, also welcher Abstand innen und außen.
Riesenarbeit.
Genau, und dann immer, und ja, und dann habe ich es erst durch die Zettel nicht beschriftet gut, und dann musste ich nochmal gucken, was war jetzt welches.
Oh. Echt? Ach, nein.
aber Sandra, also ich habe, also ich müsste so ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen, aber ich
habe Problem.
Ich habe noch eine Frage und zwar, also du hast ja bislang nur den ersten Band auf Englisch übersetzen lassen und auch veröffentlicht, ne? Und hast du Pläne, die anderen Bände auch noch zu übersetzen zu lassen, oder?
Ich werde noch mal zur nächsten Wintersaison. Mhm. Ich meine, ist ja jetzt gerade rum, ne? Zur nächsten Wintersaison nochmal so eine Marketing-Aktion starten, dass es nochmal so ein bisschen
für das englische
ins Bewusstsein gerufen wird. Also weiß ich nicht, ob ich... Für das englische Buch, ja. Und dann werde ich es entscheiden. Je nachdem, wie dann die Verkäufe sind. Das ist eine ganz knallharte...
Mark Dawson sagt halt, dass man möglichst nicht nur mit einem Buch in den anderssprachigen Markt starten sollte, sondern immer mindestens 2 bis 3 Teile einer Serie schon übersetzt haben sollte, damit man die halt nach und nach rausbringen
kann, dachte ich nämlich auch
Fuß fassen kann an dem Markt. Das war halt unsere Überlegung.
Ja, verstehe ich. Kann ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht total verstehen. Andererseits...
Du gehst halt mit riesigen Kosten rein und weißt gar nicht, weil du hast noch kein Buch gehabt, du kannst nicht einschätzen, wie sie laufen werden. Das heißt, du gehst erstmal ein riesiges Risiko auch ein, ne?
Ja, total. Und und ich finde... wenn du nicht auf Instagram oder irgendwo anders schon eine Community hast, die dich total supportet, also ich meine jetzt nicht 5 Leute, sondern so richtig, dann, und du da schon Buchblogger kennst oder sowas, wo du das alles machen kannst, was du in Deutschland machst, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Weil dann
tatsächlich unser Plan.
Bist du auf den Markt und dann ist es weg.
Das ist tatsächlich
unser Plan. Und wenn du das und das da mal reinnimmst, zum Beispiel.
Hast du das gemacht vorher? Hast du dir vorher Kontakte gesucht? Hast du dir
ein paar aufgebaut? Aber nicht so viel, weil ich, keine Ahnung, ich war so mehr so im Vertrauen vom Universum. genau. Aber das wäre das, wo ich gucken würde, ob man, ich würde einfach krass noch Anfragen stellen und fragen und ob sie Interesse haben.
Und wenn du jetzt sozusagen ein Fazit ziehen müsstest, würdest du sagen, du bist froh, dass du es gemacht hast und es hat sich gelohnt? Oder würdest du eher sagen, jetzt so eine Retro-Perspektive, das war sehr, sehr viel Aufwand? Wie schätzt du das jetzt ein sozusagen?
Ich bin immer froh um alle Erfahrungen. Viel Aufwand war es nicht, weil ich habe es ja nicht selbst übersetzt. Also ich kann mich auf Englisch unterhalten, aber könnte vielleicht auch ein Buch übersetzen, aber die Frage ist, wie lange brauche ich dafür? Weil ich meine es so, dass ich merke, je älter wir werden oder je älter ich werde, merke ich, ich kann schon alles. Wenn ich es wirklich will, dann kann ich das. Aber es kann sein, dass ich bei bestimmten Dingen einfach länger brauche als jemand, der das tagtäglich macht. So. Deswegen, ich habe auch die Cover jetzt neu, die anderen Cover auch selbst gestaltet, weil Cassandra da nicht konnte und dann. Ich glaube, ich glaube, es muss jemand, muss jeder genau selber wissen. Einfach nur so, weil das fancy findet, ein englischsprachiges Buch zu haben, weiß ich nicht, ob es sein muss. Ob du es nur fancy findest, dass es bei dir zu Hause steht und es dir egal ist, ob es bei jemand anderem im Regal ist oder auf dem E-Reader, dann bitte, dann mach's. Also, ne? Aber das ist so ähnlich wie, muss ich eine Doktorarbeit schreiben, weil ich mich besser fühle dann? Weil ich habe einen Titel?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Leben, ja? Naja,
ich kann die Frage sogar beantworten.
No judging. Also ich hätte auch gerne Doktorarbeit geschrieben, aber um sie zu schreiben.
Das ist auch tatsächlich, also bei mir war es so, aber unabhängig davon, ist es schon echt nice.
Ja, klar, also natürlich. Und es mit dem englischsprachigen Buch ist es quasi ähnlich. Habe ich dafür also ich glaube, es ist schlauer, also aufs Bauchgefühl zu hören, ist immer gut. Aber ich glaube, es ist schlauer, zusätzlich noch eine knallharte Business-Strategie zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du schnell Erfolge haben willst oder das sichtbarer sein willst. Deswegen ist es dieses, ich gehe mit 3 Büchern gleich in den Markt, gar nicht so unschlau, weil du halt ein Portfolio hast. Aber das musst du halt einfach abschätzen. Wie sind deine Einnahmen aktuell? Wie sind deine Rücklagen? Kannst du es dir leisten? Wen habe ich dafür? Wie viel Zeit habe ich dafür? Habe ich Zeit auch in das Marketing und auch zu investieren?
Ja, das also ist halt der nächste Punkt, dass man ja dann quasi auf zwei Märkten das machen muss, was wir jetzt schon auf einem Markt machen. Und das ist halt so die Frage, ne?
Das ist nämlich das, was ich ganz oft denke und oft merke, dass ich, also ich persönlich, Sandra, als eigener Mensch, wäre auch total zufrieden, wirklich ein Buch nach dem anderen zu schreiben. Andererseits möchte ich aber auch gerne Geld verdienen damit. Weil nur zum Schreiben, dann bräuchte ich sie auch nicht veröffentlichen, dann könnten sie auf dem Rechner liegen bleiben, dann würde ich sie einmal ausdrucken lassen für, weiß ich nicht, die 5 Leute, die ich persönlich kenne, die das lesen und dann so. Aber dieses ganze Marketing, dieses Sales braucht einfach Zeit. Zeit, weil du, wenn du es nur so huschi-wuschi machst, so lieblos dahin, das merken die Leute auch. Und wer kauft schon von irgendwem, der also das ist doch so ganz klassisch, diese Sky-Verkaufsstände in den Centern, wenn er da die ganze Zeit mit seinem Handy sitzt, hast du keine Lust, ein Sky-Abo abzuschließen oder eine AIDA-Reise zu buchen oder was auch immer, ja, weil der hat ja keinen Bock, scheinbar zu verkaufen, der langweilt sich zu Tode und steht da und dadelt an seinem Gerät.
Dafür ist einfach auch viel zu viel Herzblut in diesen Büchern, ne? Das sind ja auch nicht irgendwelche Eitelkeitsprodukte, sondern man hat ja wirklich was von sich selbst da reingegossen, ne? Und so soll es dann aber auch behandelt werden.
Genau. Also ich glaube, wenn du entweder hast du schon eine Community oder du hast Zeit, dir da eine aufzubauen, also und da all in zu gehen, weil ich glaube, das dann funktioniert garantiert richtig gut. Weil jedes Mal, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren und gehen da so richtig rein und geben da unser ganzes Herzblut rein, dann läuft das ja auch. Dann kann es ja gar nicht laufen, weil du gibst ja so viel Energie rein. Die geht ja irgendwo hin. Wenn du es aber nur so nebenbei machst, weiß ich nicht, ob das wirklich... Dann ist es mehr so, ja, ich habe es im Regal stehen. Schön, dass ich es im Regal stehen habe. So. Aber da stehen ja vielleicht auch andere Bücher, die ich irgendwann mal gekauft habe und die ich nie gelesen habe.
Was? Nein.
Ich sehe gar keine...
Okay, vorhin, als ich mit der Kamera rumgespielt habe, war ich nicht zu sehen, sondern nur mein Bücherregal. Und das wollte ich. Okay. Also wäre vielleicht
drauf geachtet.
Auch ein ganz netter Anblick, aber...
So, das wäre mein Fazit dazu. Also wie gesagt, macht es gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Da kommt jemand.
Ja.
Postbote. macht es gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich glaube, es wird ein größerer Erfolg, wenn man sich so richtig rein.
Ja, das finde ich unser Plan. Also wir haben wir haben tatsächlich einige Ideen, wie wir uns da vorher richtig reinknien. Wir werden jetzt auch demnächst einen englischsprachigen Podcast zum Beispiel starten und Instagram Englisch aufbauen.
Talk to you in English.
Yes, yeah, but with that mean American accent.
Weil das Ding ist, Freya und ich, wenn wir uns Sprachnachrichten schicken, machen wir das seit ungefähr 2 Jahren auf Englisch. Tatsächlich. Okay. Weil ich hatte bis vor zwei Jahren hatte ich das mit jemand anderem gemacht und dann fiel diese Person weg. Und dann hat Freya mich gefragt, sag mal, fehlt dir das eigentlich? Wollen wir das nicht auch machen? Und seitdem kommunizieren wir in großen Teilen auf Englisch.
Ja, das ist eine ganz tolle Übung einfach, ne? Weil du dann plötzlich aus deinem passiven Wortschatz wieder einen aktiven machen musst und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich habe immer gedacht, man muss mit Muttersprachler reden, damit sich das eigene Englisch verbessert. Das stimmt aber wirklich nicht, sondern...
Weil sie erkennt dann immer, was ich falsch mache. Und dadurch
wir diskutieren ab und an mal so über Vokabeln, ne? So.
Ja, klar, wenn es dir partout nicht einfällt oder du denkst, das klingt aber komisch, dann, ich meine, es soll ja auch einen Sinn haben. Das ist genau das Gleiche wie mit der Übersetzung.
Ja, genau.
Hast du ein Ziel damit oder hast du kein Ziel?
Genau.
Nee. Aber cool. Ja, dann erzähl doch dann mal, ich super spannend, was gut funktioniert hat. Dann
machen wir mal ein Follow-up
was
dazu.
Was nicht so gut funktioniert hat. Dann könnten wir ja nochmal sprechen, genau.
Sehr schön.
Ja, genau. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben erst 2 Folgen aufgenommen und... Aber in der 3. Folge haben wir schon gesagt, werden wir über dieses Gespräch sprechen.
Okay, cool. Ja, ich hatte, ich habe tatsächlich aus Winter Magic auch vorgelesen.
Ah, cool.
In dem anderen Podcast. Dann auf Englisch. Cool.
Und das war dein englischsprachiger Podcast?
Nein, das war der Podcast von Emilia.
Ach so.
Dann haben wir einfach mal eine englischsprachige Folge gemacht.
Ach, cool.
Haben wir einfach gedacht, wir probieren das einfach aus.
Emilias Podcast können wir auch mal noch.
Und die Folge vielleicht auch sogar.
Da waren Freya und ich auch schon beide.
Ja, ich war sogar zweimal da. Das war total toll. Aber bei dem zweiten Mal war ich, war mir total schlecht, weil ich da hochschwanger war und ich Morgenübelkeit.
Ja, das sind meine Kopfhörer, die ich höre immer dieses das sind meine AirPods, die wo der Akku
alle sind. Geht.
Jetzt habe ich bloß noch auf dem linken Ohrhörchen. Eine Sache wollte ich noch sagen, lass uns mal auch nach englischsprachigen Podcast gucken und gucken, ob wir uns da als Gast einladen können.
Hey, das finde ich gut.
Ja. Ja. Aber da müssen wir, also sobald wir irgendwie was vorzeigen können, hey, wir sind die und die. Aber vielleicht so im Sommer können wir das machen. Fand ich cool.
Sehr, sehr cool.
Okay. Genau, ja. Das gehört ja dann wie mit zu dieser Marketingstrategie.
Ja. Sandra, es war total informativ. Vielen, vielen Dank für deine.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Super spannend. Gerne. Ich finde ja sowieso, man sollte mal mehr teilen.
Ja, vor allem auch gerade wenn sich jemand wie du in dieses Gebiet wagt, also ich kenne keinen anderen Self-Publisher, der ein englischsprachiges Buch auf dem Markt hat. Und deswegen, ich finde das total.
Bin ich tatsächlich die Einzige?
Aus meiner Sicht, also aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, ja.
Matthias Matting, oder? Der hat viel. Matthias Matting hat zum Beispiel übersetzt. Und dann gab es auch den einen Podcast von Tom Oberbichler, Mission Bestseller. Da war auch, können wir auch nochmal verlinken, da war auch eine. Dann war auch jemand anders genannt worden. Okay, time's up. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Wir verlinken natürlich auch deine ganzen Kontakte und das Buch in den Shownotes.
Danke, danke. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Das hat total Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Es hat total Spaß gemacht, auf jeden Fall. Genau, und Freya, wir sprechen sowieso in 2 bis 3 Wochen nochmal mit Dani über die neuen iPad-Erfahrungen.
Mein iPad ist runtergefallen. Aber darüber reden wir dann später.
Was, echt?
Nein?
Aber ist alles gut?
Aber ich habe AppleCare.
Nein?
Aber ich habe eine 3-Jährige zu Hause, was soll ich sagen?
Das Display gesprungen.
Aber es funktioniert alles noch, insofern alles halb so wild, aber darüber können wir dann ja auch sprechen.
Ja,
das geht auch ohne 3-Jährige, dass man zum Beispiel sein Handy immer in die Toilette wirft. Das
habe ich lange nicht gehört.
Der nicht ich ist, der das schon 3-mal gemacht hat.
Bitte? Ich finde das gerade beruhigend.
Vielleicht sollte er sich einen Toilettenhandy einschaffen.
Ganz kurz, das eine Mal war das so, man kommt ins Badezimmer und will das Handy auf die Waschmaschine legen und es fällt runter und anstatt es einfach auf den weichen, kuscheligen Badezimmerteppich fallen zu lassen, macht man dann und dann.
Sehr schön. Da fragt man sich doch, so wie Ross in der einen Friends-Folge, die ich gerade gesehen habe, wo er seine Cousine küssen will. Kennt ihr die Folge noch? Er will seine Cousine küssen, sie sitzen auf der Couch zusammen und er versucht sie zu küssen, sie weicht so zurück und er sagt erstmal ganz lange gar nichts und dann hörst du so seine Gedanken so, sag nichts. Sag was. Okay, jetzt seid ihr, ich höre euch jetzt nicht mehr.
Okay.
Also ich erzähle es kurz zu Ende, aber ich höre euch nicht mehr, meine AirPods sind jetzt aus. Sag irgendwas. Und du kannst es nicht schlimmer machen. Sag irgendwas. Und dann sagt er halt, ich hatte schon so lange keinen Sex mehr. Okay, es gab etwas Schlimmeres.
Wunderschön.
Danke.
Das
ist in etwa das hier. Wenn ein Telefon im Bad runterfällt. So, wie gesagt, ich höre euch nicht mehr. An euch alle da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Vielen, vielen Dank, liebe Sandra.
Ihr dürft trotzdem sprechen.
Gerne.
Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bald, würde ich sagen.
Das ist total komisch, weil ich höre nicht.
Ja, wir sehen uns. Bis dann.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.